Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen, neue Runde in Almuts Pausentee, diesmal auch in persona mit einem richtigen Tee. Ich bin bei Roman Gerdt zu Gast. Er hat mich eingeladen, ich freue mich ungemein. Roman, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Almut, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du den Weg hierher gemacht hast, in mein Homeoffice quasi. Und jetzt hört man uns gegenüber sitzend. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht.
Ist schön so, ohne Kopfhörer, in einer vollen Persönlichkeit. Man sieht jetzt noch mehr die Emotionen des anderen.
Die Falten des anderen.
Wenn du schon Falten hättest. Also ich habe bestimmt schon welche mit drei Kindern. Bei dir, das steht das noch aus.
Die drei Kinder, meinst du?
Was auch immer es wird. Ich bin gespannt.
Ja, freut mich total, dass du hier bist. Und ich bin erstmal auf eine Anekdote gespannt und natürlich auf das Thema, das ich natürlich wie immer nicht weiß.
Was du aber dir diesmal vermutlich sehr stark aus den Fingern saugen kannst, weil es doch etwas offensichtlich ist. Aber da kommen wir gleich zu. Machen wir doch erstmal eine Anekdote, die aber auch dazu passt. Und Anekdote will ich heute auch gar nicht in die USA gehen, sondern das ein bisschen allgemeiner halten. Denn wie viele wissen, wurde die WM vergeben. Und ich wollte auch eine Anekdote von einer Weltmeisterschaft erzählen von 2015. Natürlich eine Weltmeisterschaft, an der ich spielerisch teilgenommen habe, das heißt Weltmeisterschaft der Frauen, die hat in Kanada stattgefunden. Und im Vorfeld der Weltmeisterschaft war auch ein kleiner Aufschrei. Es haben sich mehrere Spielerinnen zusammengeschlossen und haben eine Klage eingereicht gegen die FIFA, weil die Weltmeisterschaft auf Kunstrasen beziehungsweise teilweise auf Kunstrasen geplant war, was jetzt nicht unbedingt der natürliche Untergrund für Fußball ist.
Wollte ich gerade sagen, ist eher so ja Stadtteilfußball oder keine Ahnung, aber nicht Profifußball.
Ja, genau, nicht unbedingt Profifußball. Ich meine, der Profi-American Football oder so spielt da mal drauf, damit der Rasen nicht allzu doll kaputt geht und man irgendwie doch noch Grip hat. Aber tatsächlich im richtigen klassischen Fußball ist es mal bei den Stadtteilvereinen, damit man nicht mehr auf Grand spielen muss und damit der.
Ja, oder halt, wenn es irgendwo in Russland oder so, kann ich mich erinnern, glaube ich, dass
dann dollen Wetterbedingungen
Champions League-Spiele auch schon auf Kunstrasen stattfinden. Aber die ist die absolute Ausnahme auf jeden Fall.
Genau, also es gibt wenige Mannschaften, die vielleicht noch Champions League drauf spielen. In Champions League der Frauen gibt es das auch ab und zu mal, vielleicht auch oben in Schweden oder Norwegen, wo es doch schwieriger ist, einen Rasen in den Wintermonaten frisch zu halten, wenn man keine Rasenheizung hat und das Geld dafür, das ist ja auch relativ teuer. Aber zurück zum Thema, es gab eine Klage und nachher wurde diese Klage dann auch abgewiesen, beziehungsweise es wurden auch viele Spielerinnen unter Druck gesetzt, dass man doch bitte die Klage zurückziehen soll und ein großes Tohuwabohu. Aber letztendlich möchte ich eigentlich eine lustige Anekdote erzählen. Die FIFA hat nämlich immer gesagt, dass die Qualität des Kunstrasens herausragend ist und es ist alles geprüft und die Trainingsplätze haben die gleiche Qualität wie die Plätze, auf denen oder die Stadien, in denen die Spiele stattfinden. Und wir sind dann zu einem Training gekommen als Mannschaft und es hat angefangen zu regnen. Denkst du, naja gut, ist ja Kunstrasen, kann eigentlich nichts passieren.
Kann eigentlich passieren, ja.
Eigentlich bist du fast froh, dass es regnet, weil der Kunstrasen dann nass ist und nicht so, sagen wir mal, ungünstige Ausdünstung hat wie bei 50 Grad auf dem Rasen, was in der Sonne passieren kann.
Ja, okay.
Wenn man das Gefühl hat, dass da das Granulat liegt aus geschredderten Autoreifen.
Ja, stimmt, das kenne ich dann doch voll hin und wieder, auch im Amateurbereich dann doch Kunstrasen ja gibt und ist nicht so schön.
Aber wir mussten dann tatsächlich, weil der Regen auch angehalten hat, nach so circa, ich glaube, 35 Minuten mit dem Training aufhören. Aus dem Grund,
weil, genau.
Naja, dass sie einfach bei diesem Kunstrasen die Drainage vergessen hatten. Sie haben einfach den Rasen direkt auf den Beton verlegt und das heißt, das Wasser konnte nicht ablaufen. Das Wasser stand gefühlt knöchelhoch auf dem Rasen und wir haben dann Schwimm-WM gemacht, haben uns noch eine kleine Gaudi drauf gemacht und sind dann wieder gefahren. Und du hast dich dann gefragt, ah ja, genau, es hat die gleiche Qualität überall. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften heute dann nicht trainieren konnten. Es war auf jeden Fall eine riesengroße Farce bei einer Weltmeisterschaft, das so zu erleben. Und natürlich,
weißt du noch, wo das war? Also wo in Kanada?
Das haben wir in Ottawa erlebt.
Ottawa, okay.
Aber wir haben mehrere Städte durchgehabt und auch in den Städten war die Qualität doch sehr, sehr dürftig. Also es ist zumindest vom spielerischen Wohlfühlfaktor und Spaßfaktor das Turnier, was am schlimmsten war von allen Turnieren, die ich miterlebt habe, egal ob Jugendturniere oder A-Turniere. Und ich habe auch noch ein kleines Andenken, seitdem ist
das hast du mir eben gezeigt tatsächlich.
Seitdem ist ein Finger so verformt, dass er sich nicht mehr bewegen kann, weil ja, im Kunstrasen hängen geblieben ist. In einem normalen Rasen wäre wahrscheinlich der Rasen rausgebrochen, also hätten sich ein Stück gelöst und natürlich hätte man sich auch verletzt, aber vielleicht nicht mehr so gravierend wie da. Ja, und der Finger ist seitdem immobil und herzlichen Dank an die FIFA.
Ja, ja, ganz persönliche, tragische Geschichte. Also ist wirklich natürlich nicht cool mit der Verletzung und das andere ist halt natürlich witzig und
traurig zugleich,
ja, ich weiß es auch nicht genau. Also irgendwie passt das so ein bisschen ins Bild. Und um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt, worauf du hinaus willst. Du hast über die FIFA gesprochen. Da ist der Weg nicht mehr so weit zur Vergabe der Weltmeisterschaft vermutlich.
Ja, genau. Ich habe mir auch in der ganzen letzten Woche schon viele Gedanken darum gemacht, dass jetzt ja die offizielle Akklamation ansteht, um zu bestätigen, dass. Aber ich will jetzt gar nicht so doll darauf rumreiten, was direkt in diesem Videocall oder so passiert ist, sondern eigentlich geht es mir um dieses Gesamtkonstrukt FIFA, da mal drüber nachzudenken, wie das denn alles passieren konnte. Also wir hatten ja auch dann eigentlich direkt im WM-Jahr, in unserem WM-Jahr 2015 ist ja großer Skandal passiert, ne? Sepp Blatter verhaftet und so weiter. Und dann wurde ja auch gesagt, in der FIFA, wir müssen jetzt neue Regularien aufstellen, dass die Machtkonzentration nicht so hoch ist bei einer Person. Wir müssen irgendwie zusehen, dass keine Weltmeisterschaften mehr gleichzeitig vergeben werden, sondern dass es zu jedem Turnier so einen kleinen Wettbewerb gibt von den Bewerbern. Und wir müssen auch gucken, dass auch wirklich gewählt wird und dass auch der Auswahlprozess sehr transparent ist und Vor- und Nachteile und dass die Werte der FIFA beachtet werden. Und das ist so, also was sind die Gedanken dazu? Ich sehe schon das Lächeln in deinem Gesicht.
10 Jahre später denkt man so, ja, hat gut geklappt. So, außerordentlich gut geklappt sogar.
Also manche Dinge, die man sich vornimmt, die ja, werden sogar noch schlechter, als sie eigentlich mal waren.
Ja, also da gibt es extrem viel zu sagen zu diesem Thema. Und du hast es ja so ein bisschen anklingen lassen. Natürlich reden wir nicht über ein Problem. Also wir reden natürlich schon über das Problem der Vergabe nach Katar. Das ist ja auch schon über 10 Jahre her. Und dann kommt der Fall, den du gerade beschrieben hast, mit Blatter und ganz viele andere Dinge, die man immer der FIFA vorgeworfen hat, die einfach noch schlimmer oder noch dreister oder vielleicht eben nicht dreister, sondern so clever teilweise auch formuliert sind von Gianni Infantino, dass du teilweise auch Probleme hast, dass es so eine gute Argumentationslinie und trotzdem ist es so dreist, was sie dann da entweder von sich geben oder wie sie handeln, dass man teilweise, man muss auch lächeln und lachen und darf es aber eigentlich natürlich nicht hinnehmen und am Ende gibt es dann die Rollen der einzelnen Protagonisten auf Verbandsebene oder ja, die Spieler sind natürlich dann auch irgendwie am Ende der Nahrungskette, aber es gehören ja, und das wirst du die Perspektive hoffentlich auch noch ein bisschen einbringen können, du bist dann so ein bisschen an das gebunden, was die FIFA vorlebt, egal was das dann immer so ist und meistens nichts Gutes.
Ja, aber genau diesen Gedanken würde ich an sich gerne aufgreifen. Also es ist ja in der FIFA ungefähr so, dass man, wir haben es jetzt ja auch aus dem Mund unseres DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf gehört, ja, wenn wir uns jetzt dagegen stellen, dann nehmen wir uns eigentlich die Macht, vielleicht doch noch irgendwie etwas zu sagen, weil wir die Einzigen sind und uns isolieren. Ja, in gewisser Weise schon, aber man sieht ihm dann auch an, dass er das Gefühl hat, er kann nichts tun. Und man hat es ja auch selbst teilweise im Verband. Also wenn du so ein Amateurfußballer bist in Deutschland, dann denkst du auch manchmal, ich würde gerne was ändern, was vielleicht in der Verbandsführung passiert. Und man kann es irgendwie auch nicht mal. Also die Hände sind einem gebunden. Und ich frage mich manchmal, warum ist denn das im Fußball so, dass die, die unten an der Basis sind, dieses Gefühl haben, ich bin gar nicht Teil des großen Ganzen und ich finde das so schade. Und man hat ja 2015 eigentlich diesen Anlass genommen, um zu sagen, wir wollen das ja gerne ändern. Und viele haben sich dafür ausgesprochen. Und letztendlich sind wir wieder an dem Ergebnis angekommen, dass Geld die Welt regiert. Und das in einer Sportart, die ja Beispiel sein soll für etwas, die immer sagt, dass sie eine Vorreiterrolle hat, dass sie gerne auf Nachhaltigkeit und so. Also wir haben jetzt auch den Nachhaltigkeit im Nachgang der Europameisterschaft, also Nachhaltigkeitsbericht im Nachgang der Europameisterschaft 2024 gehabt. Und ja, es ist ein Bild, was immer so suggeriert wird und was einen unheimlich doll zum Nachdenken anregt. Und deswegen will ich einfach nur mal so ein paar Dinge reinwerfen und was man daraus macht, kann man dann für sich entscheiden.
Ja, da habe ich jetzt so zwei Gedanken zu. Zum einen, Geld regiert auch die Fußballwelt, logischerweise. Das ist natürlich jetzt kein Geheimnis. Ich habe gestern eine lustige Karikatur dazu gesehen von, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht an den Karikaturisten erinnern, aber da stand ein nicht näher irgendwie zuordnenbarer Mensch mit einem großen Geldkoffer und übergab den an Gianni Infantino und schüttelte ihm die Hand und meinte, jawohl, wir haben ja schon jetzt hier den, wir helfen beim nächsten Umsatztreiber. Und Infantino meinte, ja, und beim übernächsten Mal schaffen wir es dann auch, dieses lästige Fußballspielen drumherum wegzulassen, dann können wir das Geld direkt drucken.
Ja, ist vielleicht nicht ganz, ganz falsch, denn dass diese WM-Vergabe stattfindet, das war ja jetzt seit 12 Monaten klar. Und
genau,
dass sie auch.
Das war eigentlich was klar, seitdem es, genau, seitdem diese Doppelvergabe
beschlossen wurde, dass man sich halt nicht gegenseitig in den Konföderationen Gegenstimmen entgegenbringt. Und ich finde eigentlich, das Kind ist in gewisser Weise in den Brunnen gefallen, auch mit dem Beschluss, die Teilnehmerzahl auf 48 Mannschaften zu erhöhen, weil welches Land, also welches einzelne Land will das denn schaffen? Auch wenn wir das mal auf Deutschland projizieren. In Deutschland haben wir wirklich viele Stadien, auch mit einer guten Infrastruktur drumherum. Das heißt, man könnte vom Verkehrsaufkommen auch irgendwie 48 Mannschaften hin und her schiffen, wenn man das möchte.
Wahrscheinlich würde das gehen, ja.
Man hat auch sehr, sehr viele Hotels, weil wir haben ja auch 3 männliche Profiligen, das heißt, da sind deutlich mehr Mannschaften als 48 irgendwie am Wochenende unterwegs und man bekommt es hin. Vielleicht ist der Tross da etwas kleiner, vielleicht nur halb so groß wie bei einer Weltmeisterschaft, aber
wenn man die ganzen Fans noch dazu rechnet, natürlich.
Dann würde man das hinbekommen, aber die FIFA hat natürlich dann auch noch Ansprüche an Stadien von Größe und auch von Umbaumaßnahmen, von Presseplätzen und sonstigem. Und ich glaube, selbst Deutschland würde sich nicht zutrauen, eine Weltmeisterschaft mit 48 Teams alleine auszurichten. Und durch dieses Verfahren, dass man gesagt hat, 48 Mannschaften nehmen teil, konnte logischerweise sich vielleicht nur ein Land wie Saudi-Arabien bewerben. Und dass da 11 neue Stadien gebaut werden, 8 alleine in einer Stadt in Riyadh, da sind wir dann wieder bei Nachnutzung.
Und ein Stadion in einer Stadt, die noch nicht mal gebaut ist.
Richtig.
In diesem Neom, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Aber also du baust, das ist quasi das Absurdum schlechthin. Kurioser geht's gar nicht mehr. Wir haben noch ein Stadion zu bauen in einer Stadt, die noch zu bauen ist. Ah, okay, alles klar. Ihr habt ja noch 10 Jahre Zeit.
Ihr habt noch 10 Jahre Zeit.
Ich glaube auch, die schaffen das. Also ich war ja in Katar, ich war ja vor der WM da, während der WM und nochmal danach. Also ich habe mir ja da die Gegebenheiten angeguckt und ich habe auch mit einem Islamwissenschaftler jetzt gesprochen zur Vergabe hin, Sebastian Sohns, der wirklich seit 15 Jahren auch nach Saudi-Arabien reist und auch in Katar war und auch rund um Katar viel recherchiert hat und da auch einen guten Einblick hat und auch so einen Blick gibt, zum Beispiel, was Menschenrechte angeht, was Nachhaltigkeit angeht, also das, was du jetzt auch angesprochen hast, was mit den Stadien und was haben die da vor. Und es gibt einfach klare Unterschiede zwischen Saudi-Arabien und Katar, aber darauf wollen wir jetzt ja gar nicht so sehr eingehen. Die FIFA macht sich dann aber halt wirklich auch relativ einfach in diesem Bid Evaluation Report, also dieser Report, in dem dann quasi die Punkte vergeben werden für die ganzen Ausschreibungen. Und ich meine, es gab ja, oder die Bewerbung, die gab es ja für 34 nur von Saudi-Arabien, weil man ja auch alle anderen Konföderationen ausgeschlossen hat, indem man Südamerika bedient hat mit dieser 100-Jahr-2030 WM, in dem da ja in Südamerika was stattfindet. Dann hat man Europa mit Spanien, Portugal und Marokko, Afrika. Da blieb halt auch ja nichts mehr über, weil USA und Co. sind jetzt ja 26 dran.
Ja, und man hat dann ja auch, glaube ich, eine Frist letztendlich für Australien und Ozeanien gesetzt von irgendwie 3 Wochen, in denen sie sich das hätten überlegen können, ob sie es logistisch hinbekommen.
Dankend abgelehnt dann, ja. Dankend abgelehnt, genau.
Aber das ist auch selbst. Wir können jetzt an Saudi-Arabien den gleichen Prozess vollführen wie bei Katar, dass du Kritik übst und die Worte sind zwar richtig gewählt, auch von Bert Neuendorf, es wird da einen Prozess geben und sie freuen sich auf den Prozess in Menschenrechten, aber von halt mehr oder minder null auf irgendetwas, da wird auf jeden Fall ein Prozess stattfinden. Das ist auch an sich gut, aber es ist die Frage, wie wird es danach sein? Und ich stelle mir auch die Frage des Fußballs, welches Land soll nach Saudi-Arabien kommen und die nächste Weltmeisterschaft, die dann anstehen würde, in 2038 ausrichten? Also wie soll ein Zusammenschluss aussehen? Ich finde es jetzt mit Kanada, USA und Mexiko schon schwierig, weil man so ein großes Gebiet hat. Und das ist dann vielleicht gar nicht mehr der Sinn einer ursprünglichen Weltmeisterschaft, den Fußball in ein Land, in eine Region zu bringen und die Menschen daran dann irgendwie zu beteiligen und ein großes Fest zu feiern.
Sommermärchen 2006 ist mal so das beste Beispiel, wo man ein ganzes Land dann hier in Deutschland vereint hat. Was ich aber finde, das soll jetzt gar keine Verteidigung sein, überhaupt nicht. Was ich aber zum Beispiel gut finde, ist, dass ein Land in Nordafrika wie Marokko beispielsweise, wo ja Fußballbegeisterung insgesamt herrscht, also wenn wir dann mal rüber gucken zu Ägypten zum Beispiel, was da für ein Hype ist um Salah oder jetzt auch um Marmoush und so, also da ist ja wirklich eine Fußballbegeisterung und die gibt es in Saudi-Arabien auch. Das heißt, das ist ein kleiner, aber doch ein feiner Unterschied zum Beispiel zwischen Katar und Saudi-Arabien, weil du in Katar, klar, die haben dann nach der WM-Bewerbung, die erfolgreich war, oder im Zuge dessen PSG investiert und so weiter. Saudi-Arabien macht das schon deutlich länger.
Sie haben es länger vorbereitet. Oder, und das muss man ihnen ja auch zugutehalten.
Und guck dir bei
Profiliga schon aufgebaut. Ne? Sie haben jetzt auch den Schritt gewagt, eine Profiliga bei den Frauen aufzubauen. Und sie kriegen ja auch mittlerweile Fans in die Stadien, was ja auch gut ist. Trotzdem kann man dazu geteilter Meinung sein, das ist auch in Ordnung, aber.
Ja, also es gibt Punkte, wo man nicht geteilter Meinung sein kann, aber da sage ich nur, als sie gegen Argentinien gewonnen haben bei der WM 22 in der Vorrunde, das ist das erste Spiel, was Argentinien und das einzige, das sie verloren haben dann, bevor sie Weltmeister wurden, was da auch in Katar logischerweise, war jetzt nicht so weit hin, los war, das war schon wirklich, das waren nicht gekaufte Fans, die sich da irgendwie mitgefreut haben, sondern man hat gesehen, und wir haben ja auch schon mal gegen die Saudis gespielt mit Rudi Völler als Bundestrainer oder als Teamchef, falls wir uns erinnern. Das ging relativ deutlich aus. Aber es gibt schon eine gewisse Historie und die will ich nur einmal einwerfen, dass es die natürlich gibt. Aber ich bin komplett bei dir. Vielleicht hast du also eine Begeisterung in Saudi-Arabien dann auch rund um diese Spiele, also oder genau rund um das ganze Turnier. Das heißt, vielleicht schafft man es dann da, irgendwie so eine Begeisterung herzustellen. Ich glaube, in Nordamerika wird das deutlich schwieriger über die ganze Strecke und über, natürlich ist das in den USA, du weißt es selber, also da, was da links passiert, weiß man rechts natürlich überhaupt nicht mehr. Also das ist ja logisch, dass man das aus dem Blick verliert. Die Frage ist dann, welches Land kann das so professionell machen, wie sich das die FIFA versprechen kann von Saudi-Arabien, weil in Katar war es nun mal hochprofessionell und auf Kosten von auf jeden Fall Menschenleben, auf Kosten auf jeden Fall von Gastarbeitern, die unter schwierigen Bedingungen gearbeitet haben, aber es war nun mal ein für die FIFA Prestigeprojekt, weil es war super organisiert, es gab eigentlich quasi keine Probleme, die offensichtlich nach außen schienen.
Das auf jeden Fall schon, aber trotzdem hätte man ja auch was daraus dann lernen können. Also wenn man die Vergabe macht, sag auch, ne, wir haben jetzt viele Punkte angeführt, warum Saudi-Arabien sich das in gewisser Weise auch verdient hat, aber dann hätte man vielleicht Statuten machen können, sagen, okay, die Arbeit zum Aufbau der Stadien muss zu, was weiß ich, sagen wir mal 80% von der einheimischen Bevölkerung geleistet werden und man darf gar nicht so viel Gastarbeiter einführen oder ähnliches.
Klare Bestimmungen, also man muss natürlich die Kultur so ein bisschen verstehen, deswegen ab sofort maße ich mir das jetzt auch nicht darüber hinausgehend an, das irgendwie einzuordnen. Ich habe es in Katar gesehen und ich habe gesehen, welche Probleme es da gibt und welche Lösungsmöglichkeiten man hätte durch einen Einfluss aus dem Westen. Jetzt muss man eben, und das sagt Sebastian Sohns, der Islamwissenschaftler, auch ganz klar, Katar hat einen Einfluss auf den Westen und auf die Politik und so, aber Saudi-Arabien nochmal deutlich mehr.
Also nochmal deutlich mehr, das ist ja schon alleine Partnerschaft. Also wenn man überlegt, was unsere Bundesrepublik mit Saudi-Arabien gemeinsam macht und auch schon über welchen Zeitraum.
Ja, 900 Sponsorings im Sport alleine, über 900 in allen Sportarten. Newcastle und so, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs letztlich.
Aber genau, da können wir auch wieder anfangen. Das hat ja Saudi-Arabien auch aufgebaut. Es ist ja nicht nur der Fußball, sondern die haben Tennis, die haben Motorsport, die haben alles mögliche andere, was dann halt auch in Saudi-Arabien in den letzten Jahren schon stattgefunden hat und wo man schon vorher hätte mit dem Finger drauf zeigen können, ihr wart da übrigens auch. Also der Fußball ist jetzt nur die logische Folge und sie haben ja auch Projekte wie die asiatischen Winterspiele 2027, die das in dem Land stattfinden sollen.
Komplett absurd. Fairerweise, aber ja, gut.
Aber sie haben da schon ein ganz gesamtgroßes Bild geschaffen, wo man auch wieder sagt, sie tun vielleicht der Sportwelt auch etwas Gutes. Und dann,
rein monetär kann man schwer widersprechen.
Ja, also es gibt ein sehr, sehr großes Bild nach links und nach rechts, aber trotzdem stellt sich mir diese Zukunftsfrage, wo will die FIFA eigentlich hin und was lieben auch wir Zuschauer eigentlich an einer Weltmeisterschaft unterm Fußball. Und wenn ich an eine Weltmeisterschaft zurückdenke, das ist genauso wie bei mir bei Olympischen Spielen, dann liebe ich es, jeden Tag in gewisser Weise eine Zeit lang vorm Fernseher zu sitzen und Hochleistungssport zu sehen, aber in einem Zeitraum wirklich 104 Spiele zu verfolgen. Das heißt dann halt auch weiß ich nicht, 4, 6 oder 8 Spiele am Tag und die durchzukloppen, das ist dann schon gar nicht mehr so ein Turnierfeeling, weil du das kannst du gar nicht aufnehmen. Eigentlich kannst du es als einzelner Mensch gar nicht gucken und dich dann an vielleicht an einzelne Spielergebnisse erinnern und dich auch an jedem einzelnen Spiel erfreuen. Und wenn das nur alle 4 Jahre stattfindet, fehlt mir genau schätzungsweise, ich weiß natürlich noch nicht, wie es zu dem Zeitpunkt dann sein wird, also es fängt jetzt ja mit 2026 schon an, da fehlt mir dann dieser Bezug und diese Machbarkeit und auch dieser Enthusiasmus dabei, dass ich sage, ja, es wird mir genau das Gefühl geben, was ich sonst immer hatte.
Man kann es kaum konsumieren, man kann aber eine Sache besonders gut, umso mehr Spiele es sind, sie vermarkten und Geld damit machen. Und das ist natürlich dann das, was der FIFA wichtig ist und was natürlich auch immer die Argumentationslinie ist, auch von Gianni Infantino. Ich finde das total spannend, wenn man da mal genau hinhört. Also dieser ganze Zirkus, der da stattgefunden hat rund um diese Akklamation, da hat man ja dann auch 2 saudi-arabische Kids hingestellt, einen Jungen, ein Mädchen, die beide dann komplett inszeniert im Werben für dieses Turnier. Und das ist dann natürlich auch irgendwie, geht es dann gefühlig und empathisch irgendwie zu. Und die lullen dich dann mit sowas natürlich ein, wenn du dir das anguckst. Das ist auch hochkomplex vorbereitet, ist ja klar. Und Gianni Infantino ist auch schlau, wenn er die Argumentationslinie anführt, indem er sagt, we are united by football und Fußball ist das Einzige, was, oder der Sport wegen mir, aber er meint natürlich den Fußball im Speziellen, weil es eben sein Baby ist, sozusagen. Das ist fast diabolisch, wenn er sagt, Fußball vereint alle und wenn wir gegen Fußball sind, das ist ja die Schlussfolgerung, und wenn wir gegen die FIFA und das, was wir hier aufbauen und gegen diese Einheitsversuche gegen sind, dann sind wir auch irgendwie gegen Einheit. Also er macht das ja total schlau.
Es ist ja richtig, aber man kann sich dann auch die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir diesen Kommerz weiternehmen? Sagen wir mal, für die Weltmeisterschaft 2038 oder 2042 würde sich jetzt Russland oder Nordkorea oder irgendwas in die Richtung bewerben und hätte halt genau das gleiche Budget wie Saudi-Arabien, setzt da das Bitbook hin und kriegt dann auch eine Bewertung von 4,2.
Mittel.
Wo
Menschenrechte,
ist dann,
Risiko, Mittel.
Ja, aber wo ist dann unsere Grenze? Also was nehmen wir auf und was nehmen wir nicht auf und wo stellen wir den Fußball in den Dienst? Und dann geht es nochmal eine Frage weiter, die kann ja auch jeder für sich beantworten, aber eigentlich spricht man immer davon, es soll einem gut gehen, und wenn man selber irgendwann nicht zufrieden ist mit dem, was man hat, dann macht man es fast kaputt, weil man ja automatisch jemand anderen etwas wegnehmen muss. Und wenn der Fußball nie gesättigt ist, sondern immer sagt, immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann ist das für die Gesellschaft an sich kein gutes Vorbild und halt auch für andere Sportarten nicht, weil es gibt ja nicht mehr Plattformen, sondern eigentlich ist die Sportwelt so eng getaktet, dass du froh bist, dass du Olympia und Co. noch in den Kalender reinkriegst. Und ich finde es eigentlich traurig. Und so wie ich Infantino jetzt verstehe, ist das wahrscheinlich nur ein Zwischenschritt, um, ich weiß nicht, ob er vorhat, alle anderen Sportarten irgendwann mal zu eliminieren.
Das ist ein richtig guter Gedanke, den ich so noch gar nicht hatte. Und ich bin ja hin und wieder auch mal in anderen Sportarten unterwegs und unter anderem im Volleyball seit einigen Jahren, und das ist ja so eine Sportart, die ja noch dann hinter Eishockey, Basketball, Handball in Deutschland zurück ist, was Vermarktung angeht, was Möglichkeiten angeht, und dann sieht man eben, was in anderen Ländern möglich ist, in Polen und so weiter, also du siehst ja, da gibt's enormes Potenzial und auch die Lust, irgendwas zu machen, wahrscheinlich fehlen da die professionellen Strukturen in der Tiefe, also da gibt's auch Möglichkeiten, sich auch besser aufzustellen, aber wenn du auf der anderen Seite so einen Akteur hast, der schon alles verschlingt, proaktiv.
Ja, alle Sponsoren, alle TV-Plattformen.
Dann das hat halt die Reichweite.
Kannst du dich ja auch nicht, dann kannst du ja nicht größer werden. Und man muss jetzt auch mal wieder sehen, es wird vermutlich eine Weltmeisterschaft im Winter werden. Man spricht jetzt schon davon, dass es eher Januar wird, auch aufgrund der kulturellen Hintergründe aber in dem Land und so weiter.
Genau.
Und im Januar, da ist dann normalerweise Hauptwintersportsaison. Ich glaube, dass der Wintersport das absolut nicht lustig findet, dass da ihnen komplett die Aufmerksamkeit geklaut wird. Vielleicht gibt es andere Sportarten, die das total toll finden. Sagen wir mal Leichtathletik im Sommer oder so, die sagen, endlich ist die Fußball-WM nicht dort und wir haben vielleicht mehr Chance, Zuschauer zu generieren und auch Sponsoren.
Ja, das gilt es ja noch auszuhandeln und rauszufinden, wann das eigentlich stattfindet, das Turnier. Den Gedanken, den ich eben noch hatte, weil du sagst, in welches Land wird es denn gegeben? Na, alle die wie Saudi-Arabien, und das hat Sebastian Sohns auch im Interview gesagt, es geht nicht mehr darum, ob, sondern wie wir mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten, im Westen oder in Europa, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell. Das wird eine große Herausforderung, und das wird auch für die FIFA dann eine Herausforderung zu sein, zu sagen, wo werden wir denn die WM dann 38 oder so, oder die so 42 hingeben, wo wird die denn stattfinden? Da gibt es ja aller mögliche kuriose und auch teilweise lustige, teilweise ernst gemeinte Ideen, vielleicht auf Mars oder so, oder keine Ahnung, weil du ja irgendwann, du setzt ja auch dann die Latte so hoch, dass du selber gar nicht mehr drüber kommst irgendwann, und du suchst dir natürlich dann aber doch die Partner auch, wo du weißt, ja, die haben entweder monetär was oder halt einen Einfluss in anderen Bereichen. Nur da geht's dann ja hin. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch schon gewundert, dass die WM 2030 nur in 6 Ländern stattfindet und nicht zum 100-jährigen Jubiläum in 100. Weil das wäre die eigentliche Idee gewesen. Also wir spielen 100 Spiele in 100 Ländern zum 100-jährigen Jubiläum. Keine Ahnung.
Das mag ja dann auch noch irgendwie kommen. Und dann ist es eher ein Ligasystem. Wir haben ja in der Champions League auch schon ein Ligasystem bei den Männern. Vielleicht wird eine Weltmeisterschaft irgendwann mal über das ganze Jahr ausgetragen.
Skala weil, nach oben ist offen.
Die ja, aber Ligen das ist,
werden abgeschafft.
Das ist so für mich bis jetzt noch ein ungreifbarer Gedanke. Vielleicht sage ich auch in 40 Jahren, falls ich dann immer noch leben darf, wow, was für eine tolle Entscheidung. Aber
ob wir den Podcast dann noch haben? Ob wir den Podcast haben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber da komme ich eigentlich zum Grundgedanken von der FIFA zurück. Denn der Grundgedanke ist ja eigentlich Fair Play. Das steht immer über allem. Das stand schon vor 30 Jahren irgendwie auf der Kapitänsbinde von wegen Fair Play und Respect the Game. Wo ist denn Fair Play, wenn man genau weiß, dass sich nicht jeder für eine Weltmeisterschaft an sich bewerben kann und nicht mehr Host sein kann, sondern dass es ein elitärer Kreis ist, der erstens sich das zuschustert und zweitens die Bedingungen dafür ausstellt und auch die Bedingungen so macht, wie man sie gerne hätte?
Also diese Fair Play und Respect und so, gibt es irgendwie ein schönes Wort für Feigenblatt, nennt man das, glaube ich. Also es ist halt da. Es steht für irgendwas und steht auch irgendwie dann für nix. So bitter das ist, glaube ich, haben sich viele damit abgefunden, was auch schlimm ist. Und am Ende ist ja die Conclusio, zumindest meine, ja, Katar wurde von vielen boykottiert als Fan in Deutschland. Und ne, beim Glühwein wurde dann eben nicht Fußball geguckt, sondern irgendwas anderes gemacht. Ich werde aber nicht erwarten, und ich glaube, das kann auch keiner, dass in den nächsten 10 Jahren sich 35% der Welt vom Fußball abwendet, weil das nach Saudi-Arabien vergeben wurde, weil du dort natürlich auch eine relativ große Bevölkerung hast im arabischen Raum. Da bin ich wieder bei Marokko, das ist ja auch alles fair enough. Natürlich müssen da auch mal Weltmeisterschaften stattfinden, aber es gibt eben Unterschiede. Ich meine, Afrika ist dann auch irgendwann wieder dran, 2038. Also,
aber es gibt Unterschiede, ob es ein wirkliches Bewerbungsverfahren gibt,
genau,
ob es auch
da bin ich bei dir.
Möglichkeiten in der Bewertung von Bewerbungen gibt, dass man Pluspunkte vielleicht eher im, sagen wir mal, Menschenrechte sammelt gegenüber der Infrastruktur und dass es dann auch mal andersrum sein kann. Und es gibt auch dann Unterschiede von Einflüssen. Also ich würde auch gerne an dieser Stelle nochmal herausheben, dass Norwegen sich dem Ganzen bewusst ist und trotz dessen einen Brief geschrieben hat, der auch verlesen wurde. Natürlich ist das minimal und dagegen hat sich auch der DFB gestellt. Gründe kann man in gewisser Weise nachvollziehen. In anderer Seite sagt man auch, wenn in der Demokratie sich niemand gegen etwas stellt, was eigentlich auch schon beschlossen ist, dann ist es halt gar keine Demokratie mehr und man soll die Meinung auch äußern. Und da bin ich auch dankbar, dass es zumindest noch einen Player gibt, der, auch wenn er alleine dasteht, etwas tut.
Das ist ein schönes Schlusswort, glaube ich, für das Thema, worüber wir auch wahrscheinlich 4 Folgen machen könnten, müssten.
Das reicht wahrscheinlich nicht mal.
Sonderfolgen. Aber ich finde, ich bin total bei dir, war wichtig, das trotzdem nochmal anzugehen und verschiedene Blickwinkel. Diese Reichweite der Entscheidung kannst du in 30 Minuten logischerweise nicht annähernd erfassen. Aber es gibt eben verschiedene Punkte. Ich glaube, das konnten wir so ein bisschen aufzeigen. Deswegen danke, dass du das Thema mitgebracht hast, auch wenn es auf der Straße lag oder gerade weil.
Hat fast gar nicht in mein Auto gepasst, als ich hierher gefahren bin. Ich weiß auch nicht mal, ob, naja, nee, das hören wir jetzt noch auf. Aber das stimmt schon, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Es sollte einfach nur mal ein paar andere Gedankengänge reinbringen. Ja, jeder kann darüber weiter diskutieren und es ist auch nicht eine abschließende Meinung, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, dass die WM da gelandet ist. Es ist halt einfach ein riesenlanger Prozess gewesen, der auch schon vorher hätte unterbrochen werden können von Leuten im FIFA-Rat, von Leuten im FIFA-Kongress und auch in den ganzen anderen Gremien, dass irgendwer mal die Hand hebt und sagt, diese Regel winken wir vielleicht jetzt nicht einfach durch, weil es die Grundlage dafür ist, also wieder ein kleiner Pfeiler in dieser Entscheidung. Und es gibt gute und schlechte Gründe zu beiden Weltmeisterschaften, warum sie wo stattfinden sollten. Und ein abschließendes Urteil würde ich mir jetzt hier auch gar nicht bilden wollen.
Besser nicht, weil das auch quasi so ein bisschen unseriös wäre, sozusagen jetzt irgendwie alle Dinge zu beleuchten. Deswegen, ich zitiere gerne Menschen, die sich damit auskennen, die natürlich auch eine gewisse Objektivität mitbringen und eine gewisse Subjektivität. Aber ich glaube, wir konnten es grob, auch dieses System FIFA und was eigentlich mal ursprünglich, was du eingangs erwähnt hattest, versucht worden ist, zumindest hat man das so transportiert, 2015 und folgende, davon ist relativ wenig übrig geblieben und das ist dann irgendwie ein großes Problem.
Und nur abschließend auf meine Anekdote zurückzukommen, es ist ein blödes Gefühl, wenn man von der FIFA im Stich gelassen wird.
Ja, das ist,
und deswegen,
das geht vielen so, glaube ich.
Genau, und das wird, glaube ich, sehr, sehr vielen auch noch in der Zukunft so gehen, auch wenn andere die FIFA ganz toll finden. Und so ist es leider immer,
die davon profitieren wahrscheinlich.
Wenn Menschen aufeinandertreffen. So, jetzt kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, worüber sich hoffentlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen lustig machen, dass wir nämlich in unseren Hot Takes so gut sind. Und wir haben auch festgestellt, dass wir letzte Woche aus unserem, naja, sagen wir mal, Traurigkeit, dass wir da drin so schlecht sind, gar nicht aufgelöst haben. Wir haben uns nicht mal getraut, denn dein Hottag in der nicht mehr letzten, sondern vorletzten Woche ist ja auch so schief gegangen, dass Julian Brandt nicht mal im Kader war, aber das steckt man manchmal nicht drin.
Hatte gesagt, dass er gegen Bayern trifft. Nee, also Hottags sind echt ein Belustigungsthema. Immer wieder auch Menschen in meinem Umfeld, die den Podcast hören, die mich halt wirklich auch nicht mehr ernst nehmen, aber ich sage, es sind ja Hottags.
Ja,
also Shoutout halt an der Stelle an meinen guten Kumpel Lasse, der sagt jedes Mal, ja, eure Hottags, die stimmen ja nicht. Ich so, ja, deswegen sind es ja Hottags, also so ein bisschen Gespür dafür, was passieren könnte, aber es ist auch schon unwahrscheinlich.
Eine Hottag, genau, ist halt ein bisschen wie, ich gebe einen Lottoschein ab und ja, genau. Sagen wir mal, in 0,1% der Fälle ist es richtig, von daher sind eigentlich 3 Punkte in einem fast halbem Jahr schon viel, die das gesammelt wurden.
Ja, genau, du hattest an dem Brandwochenende gesagt, es gibt irgendwie mehr als 4 Platzverweise.
Es gibt mindestens 4,
oder
ja.
Mindestens 4. Es gab auf gar keinen.
Es gab keinen, also es hätte einen geben können, aber
auch das war far away.
Auch das war.
Und letzte Woche warst du sehr nah dran, aber ich eigentlich auch.
Du auch, wir beide.
Das diesmal, aber nah dran ist halt, komm, hör auf. Also 4-3, Wolfsburg, Mainz. Und du hast gerade ein Spiel mit 8 Toren. Das war schon 4. 7 hätte ich auch genommen.
Ja, ich war auch überlegen, ob ich am 7 und dann habe ich doch noch 8. Im Nachhinein ärgere ich mich dann.
Wind hätte ja noch mal. Doppelnebel, Doppelwind hätte ja noch. Gab es vielleicht noch einen anderen? Schnee hätte vielleicht auch noch treffen können oder so. Und, sorry für den schlechten Witz am Ende.
Oder ein Fischer, der Wind und Nebel.
Wind und Nebelfischer. Ja, es stimmt. Der Rechtsverteidiger der Wolfsburg. Hat er gespielt? Weiß ich gar nicht.
Ja, der war auch auf dem Platz.
Und ich hatte gesagt, 3 Auswärtssiege, das haben die Freiburger dann nicht gebacken gekriegt.
Es sah lange Zeit danach aus. Roman war schon im Live-Ticker bei mir und hat gesagt, guck mal. Ach, zu früh gefreut.
Soll ich jetzt wieder anfangen mit dem nächsten?
Wie immer du möchtest.
Ich fange an. Ich mach's schnell, weil wir hier schon arg überzogen haben.
Ist, glaube ich, heute mal erlaubt gewesen.
Burkhardt trifft doppelt gegen Bayern.
Oh, das ist aber ein sehr konkretes Ding. Ich sage an diesem Spieltag, Augsburg verliert nicht zu Hause gegen Leverkusen.
Okay, Augsburg ist aber eine gute Heimmannschaft, haben wir schon festgestellt. Verliert nicht, okay, ja gut, dann nehmen wir das so mit. Es ist ein eher einer aus der Kategorie Mikrowellen-Take, aber das ist
okay. Soll ich doch noch einen anderen nehmen?
Nein, es passt. Du darfst gerne noch aufschließen.
Ich glaube nämlich, dass Leverkusen immer noch, auch wenn sie im Pokal gegen Bayern gewonnen haben, einfach Punkte sammeln müssen, sehr unter Druck stehen und ich glaube nicht, dass sie es umgesetzt bekommen.
Dann ist ja gut, Augsburg holt mindestens 1 Punkt zu Hause gegen Leverkusen.
Nimmst du an?
Nehme ich an.
Ich danke dir. Ich muss ja auch mal ausgleichen, vielleicht schaffe ich es ja dadurch.
Ja, genau, ich gebe dir alle Möglichkeiten.
Sehr schön, dann euch viel Spaß mit diesen ganzen, mit dem ganzen Input, der euch hoffentlich zum Nachdenken anregt.
Genau, trotz des schweren Themas.
Genau, zum Diskutieren und so weiter. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche hoffentlich wieder reinhört und viel Spaß bei den ganzen Spielen, die anstehen.
Und schönen bald 3. Advent.
Genau, schönen 3. Advent.
Danke allen. Bis dann, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.